Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend und das sind unsere Themen. Ein Universum aus Punkten. Wir erinnern an die japanische Künstlerin Yayoi Kusama. Sie ist im Alter von 97 Jahren gestorben. Ein Paradies und die Toten, der neue Roman des tschechischen Schriftstellers Jaroslav Rudisch. Ein verschwörungsideologischer Irrsinn. Ein Podcast zum Prozess gegen die Gruppe Reuß.
Heinrich der 13., Prinz Reuß, heute Vormittag in Handschellen auf dem Weg in die Haft.
Es ist eines der größten Staatsschutzverfahren in der Geschichte der Bundesrepublik. Seit über 2 Jahren wird gegen mehr als 20 Personen verhandelt, denen vorgeworfen wird, dass sie den Staat stürzen und die Demokratie abschaffen wollten.
Wir sind in der absoluten Endphase, in den letzten 48 Stunden, und das Militär kommt auf die Straße.
Ein Ausschnitt aus der neuen Staffel Rechtsextreme vor Gericht von Marie Schwesinger. Die Theaterregisseurin wird uns erklären, wie sie ihr umfangreiches Rechercheprojekt als Podcast umgesetzt hat. Es gilt, keine Zeit zu verschwenden, das hat die japanische Künstlerin Yayoi Kusama gesagt und auch mit 96 Jahren anscheinend unermüdlich gemalt. Punkte, Netzstrukturen. 300 ihrer Werke waren gerade in Köln zu sehen. Das Museum Ludwig hat mit der großen Ausstellung sein 50-jähriges Bestehen gefeiert und nun ist sie im Alter von 97 Jahren gestorben. Yayoi Kusama. Ein Nachruf von Thorsten Iffland.
Das Markenzeichen von Yayoi Kusama selbst, eine knallrote Perücke. Noch unverwechselbarer, ihre Kunst.
Der Mond ist ein Punkt, die Sonne ist ein Punkt. Und ich glaube, dass wahrscheinlich auch das Universum aus Punkten besteht. Inmitten all dessen habe ich versucht, meiner eigenen Existenz auf den Grund zu gehen. Seit meiner Kindheit sind Punkte und unendliche Wellen die zentralen Themen in meiner Kunst.
Pünktchenmuster, Netze, Spiralen, grelle Farben, verspiegelte Räume. Das war die Welt von Yayoi Kusama. Die Kunst ist für sie eine Überlebensstrategie. Schon als Kind leidet sie unter Depressionen.
Ständig überkamen mich diese Halluzinationen. Ich wachte eines Morgens auf und sah, dass das Fenster mit einem Netz überzogen war. Ich ging zum Fenster und berührte es. Da sprang das Netz auf mich über und bedeckte meinen ganzen Körper.
Diese Episoden hängen mit Zerwürfnissen in ihrem Elternhaus zusammen, erzählt Kusama in ihrer Autobiografie. Ihre Mutter schickt sie los, um ihren Vater, einen Frauenhelden, auszuspionieren. Den Zorn lässt die Mutter an ihrer Tochter aus. Sie versucht, sie sogar am Malen zu hindern, aber Yayoi macht weiter.
Seit ich 5 oder 10 war, habe ich angefangen zu zeichnen. Auch heute noch vergeht kein Tag, an dem ich nicht zeichne.
In den vergangenen 50 Jahren lebt die Japanerin in einer psychiatrischen Klinik in Tokio. Freiwillig. In einem Interview sagt sie, dass ihr das ermöglicht hat, jeden Tag weiter Kunst zu machen. Das habe ihr Leben gerettet. Das Atelier liegt direkt gegenüber der Psychiatrie.
Ich werde kämpfen, bis ich sterbe. Auch nach meinem Tod hoffe ich, dass die Menschen den Sinn meiner Werke sowie meine Hoffnung und meine Leidenschaft für die Kunst verstehen können.
Der weltweite Durchbruch gelingt ihr erst spät, in hohem Alter, erklärt der japanische Kunstkritiker Fumio Nanjo.
Kusama wurde anfangs lange Zeit nicht anerkannt, doch nach und nach änderte sich die Einschätzung. Vielmehr holten die Zeit und die Gesellschaft ihre Kunst erst im Nachhinein ein. Dadurch wurde es möglich, das zu interpretieren, worüber man zuvor gesagt hatte, was soll das denn?
Im Zeitalter von Instagram und Co. gehen Kusamas leuchtende psychedelische Installationen und Malereien viral. Auch bei jungen Menschen sind ihre Werke plötzlich angesagt.
So in meiner Altersgruppe vielleicht ein bisschen drunter auch, ist gerade schon sehr halt dieses Hype-Ding. Besonders auf TikTok sehr viel ist, besonders hier mit dem Raum Selfies und sowas, ne, Fotospot-mäßig.
Ich finde das total cool, in so Räume reinzugehen und dann bist du einfach von der Kunst umgeben, als nur so ein Bild einfach anzugucken. Also das schon macht einfach was anderes mit einem, finde ich.
Kusama kooperiert mit Modemarken wie Louis Vuitton, bringt Kollektionen mit Veuve Clicquot raus. Ihr teuerstes Werk wird für über 10 Millionen US-Dollar verkauft. Ihre Ausstellung kürzlich in Köln beschert dem Museum Ludwig einen Rekordbesuch, freut sich Stefanie Kleine-Klausing, Geschäftsführerin von Köln Tourismus.
Kusama kann man in eine Kategorie wie Taylor Swift packen, vielleicht in einem anderen Kontext. Das eine ist Musik, das andere ist Kultur. Über 450.000 verkaufte Tickets und ausverkauft ja seit langer Zeit. Ich denke, Kusama hat mit dem, was wir getan haben, einen großen Erfolg für Köln hinterlassen.
sagt Stefanie Kleine-Klausing über den Erfolg von Yayoi Kusama bei der Ausstellung in Köln im Museum Ludwig. Der Direktor des Museums, Yilmaz Givior, hat über den Zusammenhang von Kunst und Leben der japanischen Künstlerin Folgendes gesagt.
Was ich besonders bewegend finde an ihrem Werk, ist, wie sie ihre psychischen Beeinträchtigungen, ihre Phobien umgesetzt hat in etwas Positives und da auch ein Werk geschaffen hat, was auch wieder Kraft gibt, auch für andere Menschen oder was auch Freude macht, anzuschauen. Also wir haben das gemerkt, es war so viel Publikum, das uns besucht hat, was sonst nicht ins Museum Ludwig kommt, die auch gar nicht wussten erst von diesen psychischen Erkrankungen und das Werk einfach genossen haben für das, was es auch ist und erst über unsere Vermittlung dann verstanden haben, wie tiefgründig diese Arbeiten letztendlich auch sind und wie Yayoi Kusama ihre Erkrankung auch damit verarbeitet hat.
Mehr als 450.000 Zuschauerinnen und Zuschauer also in Köln. Ein enormer Zuspruch. Und wie ist dieser Erfolg zu erklären? Darüber möchte ich nun mit der Kunsthistorikerin Carola Kraus sprechen. Sie hat 2003 als Leiterin des Kunstvereins in Braunschweig die erste große Kusama-Ausstellung in Deutschland initiiert. 10 Jahre lang hat sie das MUMOK, das Museum Moderner Kunst, Stiftung Ludwig in Wien geleitet. Und sie ist jetzt am Telefon. Frau Kraus, einen schönen guten Abend. Hallo.
Guten Abend.
Sie haben also früh die Bedeutung der Kunst von Yayoi Kusama erkannt. Was hat Sie denn damals vor fast einem Vierteljahrhundert daran fasziniert?
Also ich muss sagen, ich habe Yayoi Kusama kennengelernt im Frühjahr 2002, als ich nach Wien gereist bin. Da gab es eine spektakuläre, von Sabine Folli kuratierte Ausstellung in der dortigen Kunsthalle. Und das war damals die erste große Einzelausstellung in Mitteleuropa und gilt eigentlich heute, kann man sagen, als Meilenstein in der europäischen Rezeption der Künstlerin. Ich war total begeistert von den großen, raumgreifenden Installationen, die mit Punkten übersät waren, mit aufblasbaren Ballons, die mit Punkten übersät waren, Spiegeln, in denen man sich unendlich gespiegelt hat. Und ich habe mir vorgenommen, ich gehe zurück nach Braunschweig, wo ich den Kunstverein Braunschweig geleitet habe und möchte eine Yayoi Kusama-Ausstellung machen. Das war damals ein sehr riskantes Unterfangen, weil der Kunstverein Braunschweig natürlich bei weitem nicht über die budgetären Mittel verfügt, die so eine Ausstellung benötigt. Aber ich war von der Idee so fasziniert und dass ich mir das vorgenommen habe. Ich habe dann auch geschafft, eben die erste große deutsche retrospektiv angelegte Ausstellung von Yayoi Kusama zu machen.
Wie waren denn die Reaktionen der Besucherinnen und Besucher im Kunstverein Braunschweig? Ja, und auch der Kunstkritiker damals 2003?
Es war, glaube ich, die bestbesuchte Ausstellung im Kunstverein Braunschweig. Es waren jeden Tag Hunderte von Besucherinnen und Besucher da, die alle begeistert waren. Und ehrlich gesagt waren wir auch ein bisschen überfordert, weil wir hatten keine Aufsichten. Die Werke standen ohne Schutz am Boden. Das kann man sich heute alles nicht mehr vorstellen. Und es ist aber zum Glück nichts passiert und wir haben einfach nur ein begeistertes Publikum, eine begeisterte Presse gehabt.
Sie haben Frau Kraus Yayoi Kusama auch in Tokio besucht. Schildern Sie doch diese Begegnung. War sie nahbar?
Also es war so, dass wir ja während der Vorbereitung der Ausstellung permanent in E-Mail-Kontakt waren, also hauptsächlich mit ihrem Galeristen Hidenori Ota, dann aber auch mit ihren Assistenten Yoko Kawasaki und Isao Takakura, die zwei, die sie jeden Tag aus der psychiatrischen Klinik in das Atelier begleitet haben. Ich habe genau gesagt, was ich gerne zeigen würde und Yayoi Kusama hat ihre Wünsche geäußert. Wir haben dann einen sehr schönen Konsens gefunden. Wir haben einen Querschnitt über die ganz frühen Zeichnungen bis hin zu den neuesten Werken Anfang der 2000er Jahre gemacht. Und die Begegnung mit Yayoi Kusama war sehr schön. Wir hatten einen wunderschönen Nachmittag zusammen in ihrem Atelier in Tokio. Wie Sie vorher in Ihrem Nachruf gesagt haben, hat sie eine knallrote oder mehr orangene Perücke angehabt. Ein gelbes, bodenlanges Kleid mit schwarzen Tupfen. Sie war sehr klein. Sie ist mir eigentlich nur bis zur Brust gegangen. Wir haben uns, so gut es ging, unterhalten. Ja, es war eine sehr, sehr schöne Begegnung. Ich glaube, sie war sehr glücklich. Ich habe ihr auch dann den druckfertigen Katalog mitgebracht und sie war sehr begeistert von der Publikation und es war ein rundum schönes Treffen.
Jetzt sollten wir selbstverständlich auch über den großen Erfolg von Kusama sprechen und darüber haben Sie ja auch einen Vortrag gehalten, jetzt bei der Ausstellung in Köln, Frau Kraus. Welchen Nerv der Zeit trifft Sie denn mit Ihrem Punkteuniversum?
Naja, Kusama hat ja schon ganz früh ihre politischen Performances gemacht. Eine ihrer wichtigsten Performances ist sicher die, als sie auf der Brooklyn Bridge die amerikanische Flagge verbrannt hat als Reaktion gegen den Vietnamkrieg. Sie hat sich in der Zeit sehr stark als Aktivistin in der Antikriegsbewegung eingesetzt. Sie hat sich für die sexuelle Befreiung eingesetzt. Sie hat sich für die Bürgerrechtsbewegung eingesetzt. Gleichzeitig hat sie aber kunsthistorisch sehr relevante Arbeiten gemacht, die sie mit einer Bildsprache kombiniert hat, die ein dezidiertes Fachpublikum genauso wie eine breite Öffentlichkeit ansprach. Sie hat die Formsprache der Minimal Art vorweggenommen. Damals hat sie ja im Umfeld der Pop-Art-Künstler in New York gelebt und hat eben auch ganz wichtige Impulse in die Pop-Art gebracht. Und dann natürlich auch für die sogenannte Kontextkunst der 90er Jahre war sie eine ganz entscheidende Person. Sie hat für die junge Kunst im atmosphärischen Raum von Club eine entscheidende Rolle gespielt. Sie hat die Mode und Körpermodifikationen, die später eben eine jüngere Generation von Künstlerinnen und Künstlern aufgenommen hat, vorweggenommen. Und ich bin in meinem Vortrag sogar so weit gegangen, dass ich gesagt habe, sie hat mit ihren Punkten die Ära der Dotcoms vorweggenommen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen anmaßend, aber das ist schon, glaube ich, ganz wichtig. Und wenn es um ihre Bedeutung geht, also ich finde es schon unglaublich, in den letzten Monaten, auch gerade in Bezug zur Ausstellung der Fondation Bayerler und im Museum Ludwig, diese extreme Vermarktung. Ich weiß nicht, ob das hundertprozentig in ihrem Sinne ist, weil die Kusama hat ja auch sehr früh Kunstwerke geschaffen, die eine unmissverständliche Kritik an der zunehmenden Mechanisierung und der Kommerzialisierung des Kunstmarktes ist. Sie hat ja ganz früh bei der Biennale in Venedig ihr berühmtes Werk Narcissus Garden gemacht. Da hat sie sich in einer Nacht- und Nebelaktion, ohne eingeladen zu sein, in den Giardini platziert, 1500 silbern reflektierende Plastikkugeln dahingelegt und hat die praktisch für 1200 Lire feilgeboten, bis dann die Aktion unterbrochen wurde, zum Skandal wurde. Sie wurde von der Polizei aufgefordert, das Areal zu verlassen, was sie dann auch ohne Widerstand gemacht hat. Also das war schon auch so ein bisschen eine Kritik an der zunehmenden Kommerzialisierung des Kunstmarktes.
Ein bisschen subversiv auch.
Ja, kann man sagen. Und dann natürlich, das haben Sie gerade auch angesprochen, diese ganzen Kooperationen mit Louis Vuitton, das hat sie natürlich einem ganz großen Publikum bekannt gemacht. Also ich weiß nicht, ob Sie die Anzeige kennen mit George Clooney, wie er, das war mit der Fotografin Emma Summerton, hat er die Coverstory im W-Magazin gemacht, wo eben George Clooney in einem gepunkteten Anzug in einem gepunkteten Raum sitzt. Und solche Aktionen haben sie natürlich weltweit berühmt gemacht.
Ja, nochmal zurück zur Bildsprache ganz kurz, Frau Kraus. Exzessive Wiederholung der Mittel, das kann ja eine Kunststrategie sein, die ja auch von anderen Künstlerinnen und Künstlern verfolgt wird. Denken wir zum Beispiel an diese endlosen Zahlenreihen und Wortreihungen von Hanne Darboven. War aber denn bei Kusama diese Rigorosität gewissermaßen das Korsett, das sie auch geschützt hat, ihr labiles Leben geschützt hat?
Es war eine Obsession, also wie Sie vorher gesagt haben, sie hat die Welt in Punkten gesehen, sie hat die Welt in Netzen gesehen. Mit ihren Werken hat sie eben zum einen, haben Sie ja vorher auch gesagt, den Hintergrund ihrer Jugend verarbeitet, aber natürlich auch die Kriegserlebnisse. Um 1945 prägten sie sehr starke Werk. Und diese Obsession, sich selber eben auch im Mittelpunkt ihrer Kunst zu stellen und zu zeigen, wie das Ich in einem endlosen Universum aufgeht, diese Obsession hat sie bis zum letzten Tag, glaube ich, in Atem gehalten.
Zum Tod der japanischen Künstlerin Yayoi Kusama war das die Kunsthistorikerin Carola Kraus. Sie hat 2003 in Braunschweig im Kunstverein die erste Kusama-Ausstellung gezeigt. Frau Kraus, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Guten Abend.
Sehr gern. Vielen Dank. Auf Wiederhören.
Kurz bevor die neue Theatersaison beginnt, erscheint am Ende des Sommers das Jahrbuch des Theatermagazins Theater heute und darin die obligatorische, man könnte auch sagen traditionelle Kritikerumfrage. 45 KritikerInnen haben abgestimmt über die besten, spannendsten Aufführungen und Akteure der vergangenen Saison. 9 Stimmen haben die Münchner Kammerspiele bekommen und damit sind sie das Theater des Jahres. Susanne Burkhardt, Theaterredakteurin und Host unseres Theaterpodcasts, wird uns diese Umfrage jetzt erläutern. Frau Burkhardt, die Münchner Kammerspiele also wieder mal eine verdiente Wahl?
Ich würde sagen schon. Die wurden auch schon vor 2 Wochen von der Deutschen Bühne zum Theater des Jahres gekürt. Von daher war das gar nicht so eine große Überraschung. Aber das ist wirklich verdient in mehrfacher Hinsicht. Also Intendantin Barbara Mundel hat das Haus ja 2020 übernommen. Da waren wir mitten in der Corona-Zeit. Das heißt, es war sehr schwierig, überhaupt Theater zu spielen. Sie hat sich dann auch noch vorgenommen, ein inklusives Ensemble aufzubauen. Menschen also mit körperlichen und kognitiven Beeinträchtigungen. Sie nennt das Mixed Abled Art Ensemble. Das heißt, man brauchte auch andere Arbeitsbedingungen, Räumlichkeiten und so weiter. Es holperte anfangs noch ein bisschen, das Publikum blieb auch noch ein bisschen zurückhaltend, aber dann wurde dieses Haus sehr erfolgreich mit diesem Kurs. 9 Voten bei 41 Kritikern, das ist relativ viel, wenn man bedenkt, dass die Kritiker in der Regel ja eher so lokal angesiedelt sind und wenn sich 9 auf ein Haus einigen können und manchmal werden ja Voten nur mit einer Stimme Vorsprung getroffen, dann ist das schon relativ deutlich.
Also auch eine Auszeichnung für die Intendantin Barbara Mundel, so wie Sie es schildern. In der Kritikerumfrage tauchen die Münchner Kammerspiele gleich mehrfach auf. Ist das also der eindeutige Sieger in diesem Jahr?
Ich würde sagen schon. Also Wallenstein, dieses Schlachtfest in 7 Gängen von Jan-Christoph Gockel inszeniert mit Samuel Koch, der querschnittsgelähmt ist, in der Hauptrolle als Marionette, als menschliche Marionette. Eine Mischung so aus Kochshow mit Bezug auf den Chef der Wagner-Söldner-Truppe. Prigozhin. Dieses großartige Spektakel ist Inszenierung des Jahres. Annika Neugert ist Nachwuchsdarstellerin des Jahres. Auch sie spielt im Wallenstein mit. Avishai Milstein hat das Stück Play Auerbach geschrieben und auch das ist Stück des Jahres. Alles kommt also aus den Münchner Kammerspielen. Ich erwähne jetzt mal gar nicht, dass noch ganz viele Inszenierungen auch bei diversen Festivals eingeladen waren und damit ausgezeichnet. Und da sind wir auch schon gleich beim Ärgernis des Jahres oder eins der Ärgernisse, nämlich dieser so erfolgreiche Kurs von Barbara Mundel wird von der Kulturpolitik in München abgestraft. Die Stadt München hat nämlich ihren Vertrag nicht verlängert, sondern die Stelle ausgeschrieben, ohne mit ihr zu sprechen, woraufhin sie dann gesagt hat, Dankeschön, dann gehe ich halt. Und das ist ja ein Vorgang, den wir auch vielleicht kennen von der Vorintendanz Matthias Lilienthal. Es lief genauso, es holperte anfangs, dann war es erfolgreich und dann hatte man ihn schon abgesetzt.
Wir sollten natürlich auf eine ganz andere wichtige Kategorie noch zu sprechen kommen. Wer sind denn die SchauspielerInnen des Jahres?
Das ist zum einen die junge Paulina Alpen. Sie war beim Theatertreffen zu sehen. Sie spielte in Thomas Melles Borderline-Protokoll Die Welt im Rücken. Einen Melle von vielen, vielen Doppelgängern. Es war so ein Hin- und Herschwingen zwischen Depression und Selbstüberschätzung. Das hat sie ganz großartig gemacht. Und der Schauspieler des Jahres, das ist Guido Lambrecht. Der hat eine ganz andere Leistung vollbracht, nämlich 5 Stunden einen Monolog gespielt, nämlich Ulbecks Serotonin. Und das hat er versetzt mit eigenen persönlichen Lebensgeschichten. Das ist ganz reduziert und eindringlich und eine gigantische Textmasse. Und wahrscheinlich ist das auch ein bisschen der Fleiß von ihm, der da ausgezeichnet wurde.
Theater heute und die Umfrage und der große Blick zurück, Frau Burkhardt, spiegelt denn die Auswahl die Theatertrends des Jahres wider?
Also man könnte zum einen sagen, dass es nicht so wahnsinnig viel Zuversicht gibt im Moment, angesichts der Weltsituation ja vielleicht auch nicht überraschend, aber ob das dann wirklich die Trends der Theater wirklich sind, das finde ich schwer zu sagen, weil wir wissen, dass immer weniger Kritiker reisen, die Feuilletons bauen Kritiken ab, auch in den Rundfunkstationen zum Teil. Und dadurch gibt es eigentlich mehr oder weniger so einen subjektiven Überblick. Wir sehen, dass viele große Städte natürlich gesehen werden. Besonders alles, was zum Theatertreffen kommt, fällt auf, wird immer wieder in diesen Umfragen genannt. Und kleine Orte, die sich sehr engagiert zeigen, die vielleicht diese Aufmerksamkeit auch besonders bräuchten, sowas wie Görlitz-Zittau oder Neuss oder sowas, das taucht dann natürlich eher nicht auf in solchen Umfragen. Von daher ist es schwierig. Ich fürchte auch, dass die Lage da nicht besser wird, dass dieser Überblick eher weiterhin sich so polarisiert, weil immer weniger Kritiker reisen, weil es keine Reisebudgets mehr gibt und wie gesagt, die Feuilletons ja auch abspecken.
Das Jahrbuch von Theater Heute ist erschienen und damit auch die jährliche Kritikerumfrage. Wir haben über die Auswahl der Besten gesprochen. Vielen Dank, Susanne Burkhardt. Und wir konnten natürlich nicht selbstverständlich über alle Aspekte und Kategorien dieser Umfrage sprechen. Und die finden Sie selbstverständlich im Jahrbuch von Theater Heute. 160 Seiten, die kosten 38,50 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
In Spanien ist einer der bedeutendsten Goldschätze der europäischen Bronzezeit gestohlen worden. Es handelt sich um den sogenannten Schatz von Villena aus dem Museo de Villena bei Alicante. Zu der Sammlung aus Gold, Silber, Eisen und Bernstein zählen 11 goldene Schalen, 28 Armreifen sowie verschiedene Gefäße. Insgesamt haben allein die Goldgegenstände ein Gewicht von knapp 10 Kilo. Laut Polizei gelangten die Einbrecher in der vergangenen Nacht gegen 5 Uhr morgens über ein Fenster in das Museum. Sie begaben sich unmittelbar zu den historischen Exponaten und verließen das Museum nach wenigen Minuten wieder. Die Ermittler prüfen nun, ob es sich um eine auf Kunstdiebstähle spezialisierte Bande handelte. Der Bremer Pauli-Preis zählt zu den bedeutendsten Auszeichnungen für zeitgenössische Kunst in Deutschland. In diesem Jahr erhält ihn die Berliner Künstlerin Annette Kelm. Kelm wird die mit 30.000 Euro dotierte Auszeichnung am 15. September in der Kunsthalle Bremen entgegennehmen, wie das Museum mitteilte. Noch bis zum 4. Oktober sind dort ihre Werke und die anderer Kunstschaffender zu sehen, darunter Kelms Fotoserie »Die Bücher«. Darin zeigt sie eine Auswahl von 47 Covern von Büchern, die von den Nationalsozialisten verboten und verbrannt wurden. Nach Ansicht der Jury überzeugt ihre Arbeit durch ihre Direktheit und Stringenz. Der unversehrte Zustand der dargestellten Bücher zeuge von der Unzerstörbarkeit der Gedanken und der Ideenwelten, die sie verkörperten. Der mittelalterliche Herrscher Otto der Große war ab 962 römisch-deutscher Kaiser. Bis vor kurzem war er in einem Steinsarkophag im Magdeburger Dom bestattet, bis im vergangenen Jahr irreparable Schäden im darin befindlichen Holzsarg festgestellt wurden. Am kommenden Dienstag sollen seine Gebeine nun in einem neu gestalteten Sarg im Magdeburger Dom wieder beigesetzt werden. Laut der Kunststiftung Sachsen-Anhalt verbindet der Sarg aus Titan, Feinsilber, Feingold und Blattgold historische Symbolik mit zeitgenössischer Kunst. Er wurde von der Hallenser Schmuckkünstlerin Silke Trekel bewusst nicht als historisierende Nachbildung gestaltet. Die Direktorin der Kunststiftung Sachsen-Anhalt, Manon Bosian, sagte, der neue Entwurf zeige, wie kulturelles Erbe mit den Mitteln der Gegenwartskunst neu befragt werden könne. Er war eine Größe der lateinamerikanischen Musikszene und Grammy-Preisträger von 2011. Jetzt ist der uruguayische Musiker Rubén Rada im Alter von 83 Jahren gestorben. Der uruguayische Präsident Yamandú Orsi würdigte sein Leben als das eines Genies und verkündete einen Tag Staatstrauer. Der Leichnam des Künstlers wird im Parlamentsgebäude in Montevideo aufgebahrt. Rubén Rada, der 1943 in bescheidenen Verhältnissen geboren wurde, hatte die lokale Musik neu definiert, indem er den von afrikanischen Sklaven überlieferten Candombe mit Rock und Jazz verschmolz. Er veröffentlichte mehr als 40 Alben und wurde zu einer Leitfigur der afro-uruguayischen Gemeinschaft seines Landes. In Montevideo versammelten sich fast 1000 Menschen, um Trommeln zu spielen und sein Vermächtnis in einer Straße des Barrio Sur, dem Epizentrum der Candombe-Kultur, zu feiern.
Kaum zu glauben aber war eine Gruppe von mehreren ehemaligen Elitesoldaten der Bundeswehr mit rechtsextremer Gesinnung haben einen Staatsstreich geplant. Die Gruppe Reuß, sie wollte die Regierung stürzen und die Demokratie abschaffen. Seit Mai 2024 wird gegen 25 Personen verhandelt und zwar wegen des Umfangs aufgeteilt in drei Oberlandesgerichte. Angeklagt sind unter anderem eine frühere Bundestagsabgeordnete und Richterin, ein Adliger, ein Ex-Polizist und Ex-Soldaten. Die Theaterregisseurin Marie Schwesinger hat aus diesem Stoff ein packendes Rechercheprojekt gemacht. Das wird gerade als Wiederaufnahme im Berliner Ensemble gezeigt, Sturm auf Berlin. Und zeitgleich erscheint jetzt ihr neuer Podcast zum Thema Rechtsextreme vor Gericht, die zweite Staffel zu genau diesem Thema. Marie Schwesinger ist zu mir ins Studio gekommen. Hallo, einen schönen guten Abend.
Hallo, guten Abend, ich freue mich.
Sie sitzen als Beobachterin in den Verhandlungen. Der Prozess gegen die Gruppe Reuß, der dauert an. Urteile sind noch nicht gefällt. Dieses Staatsschutzverfahren ist ja extrem komplex. Warum der Podcast zum jetzigen Zeitpunkt?
Ursprünglich war die Länge schon vermutet worden auf 3 bis 5 Jahre. Und da wollten wir jetzt schon mal so einen ersten Aufschlag machen mit diesem Podcast, damit man erfahren kann, worum geht's eigentlich, wer ist da eigentlich angeklagt, was sind da eigentlich die wichtigsten Fragen und was berührt eigentlich aus diesem Verfahren eigentlich auch uns alle und auch diese Frage nach, wie angreifbar ist unsere Demokratie.
Sie arbeiten ja an der Schnittstelle zwischen Dokumentartheater und Journalismus. Wie arbeiten Sie da ganz konkret im Gerichtssaal? Tonaufnahmen sind ja nicht erlaubt.
Genau, also ich sitze im Gerichtssaal mit meinem Laptop und versuche, relativ Wort für Wort mitzuschreiben. Also mir ist es wichtig, nicht nur inhaltlich mitzuprotokollieren, um welche Themen es geht an den jeweiligen Verhandlungstagen, sondern vor allem den genauen Wortlaut mitzubekommen, wenn Angeklagte aussagen oder wenn ihre Verteidiger sprechen. Weil ich finde, in diesen genauen Wortlauten entlarvt sich schon ganz viel, auch von so einer Persönlichkeit eines Angeklagten, einer Angeklagten. Und das finde ich sowohl für den Podcast als auch für das Theater sehr spannend.
An welche Persönlichkeit denken Sie jetzt da besonders?
Eine Persönlichkeit haben wir uns beispielsweise im Podcast, aber auch im Theaterstück sehr vorgenommen oder sehr mit beschäftigt. Und das ist die Angeklagte Birgit Malsack-Winkemann, die ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete und Richterin des Landes Berlin, die eine sehr spezielle Art und Weise hat, im Gericht zu sprechen, die sich sehr häufig wiederholt und die gefühlt an jedem Tag bei jeder Aussage eine andere Verteidigungsstrategie fährt, als ob sie eigentlich wie 3 unterschiedliche Persönlichkeiten bei sich im Kopf sitzen hat und jede möchte etwas anderes sagen oder möchte etwas anderes nicht sagen. Und das fand ich sehr spannend sozusagen beim Zuhören und auch sehr schwierig beim Mitprotokollieren.
Beschreiben Sie doch so ein bisschen die Atmosphäre. Also Sie sind im Oberlandesgericht in Frankfurt. Ich hatte es gesagt, es sind 2 weitere Prozesse in anderen Gerichten. Wie ist diese Atmosphäre in Frankfurt?
Ich habe für diesen Prozess eine Akkreditierung bekommen. Das bedeutet, ich kann als Journalistin dort mit meinem Laptop sitzen und mitschreiben. Man darf aber eben keine Tonaufnahmen, keine Videoaufnahmen machen. Man darf seine Geräte nur im Offline-Modus benutzen. Es gab einen großen Auftakt mit ganz vielen PressevertreterInnen, mit einem großen öffentlichen Interesse. Peu à peu hat das immer mehr nachgelassen und eine andere Gruppe von Zuschauenden ist immer größer geworden und das sind eben die ZuschauerInnen, die die Angeklagten unterstützen, also die sehr häufig auch längere Wege auf sich nehmen und dort sitzen, denen zuwinken, denen teilweise applaudieren, wenn die gesprochen haben und die, so würde ich es zumindest schließen, von ihren T-Shirts, die sie tragen, sehr häufig aus dem Querdenkenspektrum kommen.
Kommen Sie mit denen auch ins Gespräch? Wollen Sie das? Wollen die das vielleicht?
Ich habe es öfter mal versucht. Da gibt es dann unterschiedliche Reaktionen, würde ich sagen. Es gibt schon sehr klar die Reaktion so von wegen mit der Lügenpresse reden wir nicht. Oder sind Sie nicht öffentlich-rechtlicher Rundfunk oder sowas? Dann geht man lieber auf Abstand. Aber ich erinnere mich zum Beispiel an einen Moment, das war ungefähr ein halbes Jahr nach Prozessstart und dann saß ich da mit einer Kollegin vom Hessischen Rundfunk und dann ist eine Zuschauerin so zu uns rübergekommen und hat gesagt, jetzt möchte ich mal mit Ihnen reden, Sie sollen mal aufhören, solche Lügen zu schreiben, Sie sollen mal anfangen, die Wahrheit zu schreiben. Und dann haben wir natürlich gefragt, okay, was ist denn die Wahrheit? Und an dem Tag hatte einer der Hauptangeklagten ausgesagt, ein Angeklagter Ex-Elite-Soldat, Dieser Elitesoldat hatte an dem Tag über seine Überzeugung gesprochen, dass er davon überzeugt ist, dass in unterirdischen Tunnelsystemen Kinder von einer satanischen Elite festgehalten werden, wozu auch deutsche RegierungspolitikerInnen gehören. Und diese Kinder würden gefoltert werden, ihr Blut würde getrunken werden und so weiter. Und das hatte mich sehr, das fand ich sehr, sehr absurd. Aber es ist natürlich auch eine Verschwörungserzählung, die man ja auch von QAnon und so kennt. Und dann habe ich diese Zuschauerin gefragt, ob sie denn daran glaubt. Und sie so, natürlich. Ich habe jeden Tag Angst, wenn meine Kinder aus dem Haus gehen. Und dann hat sie mir darüber angefangen zu erzählen, warum Künstler wie Marina Abramović auch Teil dieser sogenannten satanisch-rituellen Pädophilie seien.
Die Süddeutsche Zeitung hat das als verschwörungsideologischen Irrsinn beschrieben. Frau Schwesinger, wir sollten natürlich jetzt mal konkret auch über den Podcast sprechen. Bei dem Theaterstück Sturm auf Berlin, da haben Sie die Rollen auf 5 SchauspielerInnen verteilt. Wie haben Sie jetzt diesen Podcast gebaut?
Ich würde sagen, der größte Unterschied zwischen dem Theaterstück und dem Podcast ist, dass das Theaterstück noch mehr auch die Rahmung setzt in der Auseinandersetzung auch mit der Geschichte, mit dem Kapp-Putsch in den 20er Jahren und dort Parallelen zieht. Das habe ich auch in der ersten Staffel von Rechtsextreme vor Gericht gemacht. Jetzt habe ich hier eher den Schwerpunkt darauf gesetzt, eine Chronologie zu schaffen. Wie sind die ganz unterschiedlichen Mitglieder dieser Gruppe Reuss eigentlich zueinander gekommen? Wer ist wann ins Spiel gekommen, über wen sind welche neuen Personen mit zur Gruppe gestoßen oder mutmaßlich zur Gruppe gestoßen und wie hat da eigentlich diese Radikalisierung stattgefunden. Und diesen Art Handlungsstrang, den kombiniere ich dann damit, dass in unterschiedlichen Podcast-Folgen wir auf unterschiedliche sowohl Angeklagte als auch Themenbereiche so den Schwerpunkt legen.
Welche Möglichkeiten bietet denn ein Podcast, die eine Theateraufführung nicht bietet und umgekehrt, was kann denn ein Theater zeigen, was man im Podcast in Anführungsstrichen nur hören kann?
Also wir können natürlich im Podcast sehr genau den einzelnen Fakten nachgehen. Ich lasse unterschiedliche ExpertInnen zu Wort kommen. Beispielsweise habe ich ein sehr spannendes Gespräch geführt mit der Sozialpsychologin Pia Lamberti, die viel geforscht hat zum Thema Verschwörungserzählungen und auch Gruppendynamiken. Dem gehe ich sozusagen im Podcast schwerpunktmäßig nach. Was wir aber in beiden machen, ist, dass wir viel mit den Protokollen arbeiten, die ich im Gerichtssaal angefertigt habe. Das sind über 1200 Seiten, die ich da mitgeschrieben habe, aus fast 2 Jahren Verhandlung. Und im Theaterstück gibt es natürlich noch viel mehr den Schwerpunkt auf dem gesprochenen Wort. Das finde ich so, dass diese spannende Parallele zwischen dem Gerichtssaal und dem Theatersaal, dass beides Räume sind, in denen das gesprochene Wort eine ganz große Macht hat.
Eine gewisse Öffentlichkeit auch.
Ja, genau. Und wo natürlich aber auch mit Sprache verführt wird und wo man immer wieder hinterfragen muss, was ist eigentlich, was steht hinter dem, was gerade gesagt wird? Was ist sozusagen der Kontext dessen, aber auch was ist die Intention desjenigen? Im Theaterstück geht es schwerpunktmäßig auch um die eine Angeklagte, Birgit Malzack-Winkelmann, weil wir in dem Theaterstück am Berliner Ensemble natürlich auch einen Schwerpunkt legen wollten auf Berlin. Und sie ist als Berliner Richterin und eben auch als Berliner Bundestagsabgeordnete natürlich sehr stark auch in diesen Institutionen der Macht verortet gewesen, genau. Und der Podcast wirft ein breiteres Bild auf mehrere Angeklagte, beispielsweise eben auch auf die verschiedenen Soldaten oder auf den Hauptangeklagten Prinz Reuß.
Marie Schwesinger, Theaterregisseurin und Autorin des Podcasts Rechtsextreme vor Gericht. Jetzt die 2. Staffel über die Gruppe Reuß zu hören in der Deutschlandfunk-App. Marie Schwesinger, vielen Dank.
Vielen Dank.
Der Autor Jaroslav Rudisch sagt über sich selbst, ich bin gegen meinen Willen Schriftsteller geworden. Eigentlich hatte er davon geträumt, Lokführer zu werden. Noch heute ist er ein leidenschaftlicher Bahnfahrer. Aber seine Augen waren zu schlecht für den Beruf. Auch eine Hauptfigur aus dem neuen Roman des tschechischen Autors trägt eine so dicke Brille wie er. Wo die Toten sprechen, heißt der Roman. Jetzt ist er im Original auf Deutsch erschienen. Rudisch lebt zwischen Deutschland und Tschechien, zwischen Berlin und Jičín im böhmischen Paradies. Und genau dort war er mit Tobias Wenzel im Auto unterwegs, um über den neuen Roman zu sprechen.
Das sind so kleine Vulkanberge. Da eins da, da auch vor uns, da links und rechts.
Jaroslav Rudisch deutet durch die Frontscheibe seines Saab auf die Landschaft im böhmischen Paradies. Wir fahren nach Jičín zum Vulkanberg Sebin. Im dortigen Steinbruch, heißt es, sei der Eingang zur Hölle, In dieser Hölle im böhmischen Paradies wollen die drei Hauptfiguren im neuen Roman von Rudisch die Gebeine des SS-Verbrechers Heydrich vor Neonazis verstecken. Eine schräge und morbide Road Novel. Die drei Protagonisten von »Wo die Toten sprechen« schlafen auf Friedhöfen, weil sie sich wohler unter den Toten als unter den Lebenden fühlen. So fahren sie durch Mitteleuropa von Friedhof zu Friedhof. Am Steuer ihres Saab, den sie Sarg nennt, sitzt Miss Detroit.
Miss Detroit fährt mit einer Sicherheit, als wäre sie mit ihrem weißen Sarg verwachsen.
Rudisch fährt dasselbe Modell wie diese Friedhofsgärtnerin, die die Toten durch die Blumen sprechen hört. Mit Lorenzo, der Literatur wortwörtlich verspeist, teilt der Autor die Leidenschaft für Grabinschriften.
Es war schön, aber es hat gereicht, habe ich zum Beispiel mal gelesen.
Der dritte Protagonist ist Kaspar aus Böhmen. Er hat seine starke Brille verloren und sieht kaum noch etwas. Das findet Rudisch verlockend.
Ich mag einfach auch diesen Nebel, ja, die Welt hinter diesem Milchglas.
Selbst am Steuer kann Rudisch nicht widerstehen und setzt während der Fahrt auf der Landstraße seine dicke Brille ab.
Kurz, ganz kurz, ich hab's kurz jetzt probiert. Aber das ist mir dann doch zu gefährlich.
Wir sind am Fuß des Vulkanbergs Säbin angekommen und betreten einen katholischen Friedhof, der auch im Roman vorkommt. Hier soll es Gräber mit dem Namen Rudisch geben, aber der Autor findet seine toten Verwandten nicht.
Vielleicht sind die jetzt weg, vielleicht sind die umgezogen. Das kann natürlich auch sein.
Für Rudisch scheinen die Toten schon so lebendig zu sein wie für seine Romanfiguren, darunter Kaspars Vater. Der sagt seiner Frau, die Toten auf den Friedhöfen würden mit ihm reden.
Du sprichst mit den Toten, klar. Ja. Mit mir sprichst du fast nie, aber mit den Toten. Doch, ich spreche mit dir, ich mag dich doch. Aber trotzdem, die Toten magst du lieber als mich. Nein, kein Toter kann so gut kochen wie du.
Wir gehen mittlerweile die steilen 200 Meter hoch zum Vulkanberg.
Schade, dass es oben keine Kneipe gibt.
Wer es nach oben schafft, ist garantiert noch nicht tot.
Heißt es im Roman über diesen Aufstieg.
Aber nicht stoppen, ja? Man darf hier nicht stoppen. Sonst ist man viel schneller unten, als man sich vielleicht wünscht.
Sagt Jaroslav Rudisch am Steinbruch, dem angeblichen Eingang zur Hölle. Dann haben wir es geschafft und genießen die spektakuläre Aussicht auf das böhmische Paradies. Wie Kaspars Vater im Herzstück des Romans. Dieser Vater hat so viel vom Vater des Autors, dass der seinen Vater schon mal mit der Romanfigur verwechselt.
Kurz und knapp ist es so, dass mein Vater hier oben steht, oben sitzt und auf das böhmische Paradies schaut und in der Tat auch auf sein Leben. Und er sieht die Toten und er hört die auch von hier sprechen. Und er hört auch die ganzen Kriege, die ganzen Schlachten, die sich hier abgespielt haben.
Jaroslav Rudisch ist ein eigenwilliger Roman über die Toten und die Lebenden geglückt. Auch eine Dreiecksliebesgeschichte, die in den Kampf gegen Neonazis im Buch Kreuzspinnen genannt mündet.
Wir sehen dort auch in der Ferne den jüdischen Friedhof von Itschin. Und den Holocaust haben hier nur ein paar Leute überlebt. Ja? Und an die habe ich irgendwie auch beim Schreiben gedacht.
Der Roman ist mal melancholisch, mal komisch, teils sogar surreal, mit einem blitzewerfenden Jesus in Gestalt eines Hirsches und endet hier im böhmischen Paradies. Vom Berg Säbin aus sieht Rudisch unten Gestalten über den katholischen Friedhof huschen.
Vielleicht waren das die Toten. Nee, das sind nur die Äste der Bäume. Ja, das ist bei mir immer so. Also wenn ich jetzt die Brille abnehme, dann sehe ich tatsächlich nur den Nebel.
Jaroslav Rudisch tut es und genießt den brillenlosen Blick vom Vulkanberg.
Es ist nicht schlecht, aber wenn wir jetzt runtergehen, dann würde ich lieber die Brille wieder tragen.
Tobias Wenzel über Jaroslav Rudisch und dessen Roman »Wo die Toten sprechen«. Das Buch ist gerade bei Luchterhand erschienen. Und der Autor, der stellt das Buch ab Mitte September auf einer Lesereise vor, unter anderem in Berlin, Chemnitz, Dresden, Hamburg, Leipzig, Köln und Göttingen. Und nun, hier in Fazit, der Blick in die Feuilletons, heute wieder von Ulrike Timm.
Zum ersten Mal hat ein Bundespräsident die Gamescom in Köln eröffnet und eine erwartbar langweilige Rede gehalten, meint Dennis Gießer in der Taz. Kurz hatte ich ja die Hoffnung, dass der Bundespräsident als Druide auf die Gamescom kommt, in grauer Kutte mit verschnörkeltem Stab, vielleicht ein bisschen wie der Mönch aus Lützerath. In Games sind Druidinnen mächtige Figuren, die zaubern können. Mit seinen weißen Haaren, der runden Brille und der elaborierten Sprechweise wäre Frank-Walter Steinmeier perfekt für die Rolle. Aber Pech gehabt. Ich befürchte, Sie sehen es mir an, in meiner Altersklasse gehöre ich nicht zum Kern der Gamer-Generation. So begann Steinmeier seine Rede zur Enttäuschung der Taz. Die Frankfurter Allgemeine fragt den Soziologen Matthias Quent aus Jena einmal mehr nach den Gründen für die Siegesgewissheit der AfD und die Gefahr für die Demokratie. Quent sieht ein konsumistisches Demokratieverständnis, eine Art Lieferando-Kultur. Demokratie wird nicht als etwas verstanden, das ich mitgestalte, sondern als etwas, das liefern soll. Passt die Lieferung nicht, gebe ich dem ganzen Laden eine schlechte Bewertung. Und weiter sagt der Soziologe der FAZ, eine der größten Gruppen unter den AfD-Wählern sind frühere Nichtwähler. Sie haben zum ersten Mal das Gefühl, wirklich von einer Partei angesprochen zu werden. Wir wissen aus der Forschung, Leute, die Hasskommentare schreiben und damit Aufmerksamkeit erzeugen, erfahren einen Lustgewinn. Dieser euphorische Moment aktiviert. Das sind Aussichten, die andere leider eher deaktivieren. Im Tagesspiegel stoßen wir auf ein fatalistisches Zitat des gerade verstorbenen Peter Nadasch. Wenn Demokratie nicht funktioniert, dann verdanken wir das uns selbst. Wenn Demokratie nicht stimmt, dann gibt es nicht genug Demokraten. Die Abwahl von Viktor Orban, dessen autoritäre Machenschaften sein Land lange Jahre ins Abseits stellten, konnte der große ungarische Schriftsteller noch erleben. Arno Wittmann betont in seinem Nachruf die große Musikalität der Texte von Peter Nadosch, nennt seine gern die 1000 Seiten knackenden Romane Textmusik. Dennoch wurden sein Buch der Erinnerung und seine Parallelgeschichten weltweit von Hunderttausenden in einem Dutzend Sprachen gelesen. Und Wittmann formuliert in der Frankfurter Rundschau eine Einladung, sich trotz der Herausforderung, dem Werk des gestern mit 83 Jahren gestorbenen Dauerkandidaten für den Literaturnobelpreis zu stellen. Doch warum brauchte der stille, melancholische Nadosch für seine Bücher so viel Platz, so viele Seiten? Aus einer früheren Begegnung mit der Frankfurter Rundschau erfahren wir von ihm, das lag auch an der Musik. Das Aufhören, erklärte Nadosch gerne, falle ihm schwer. Ihm gehe es wie Beethoven, meinte er lächelnd, der setze auch gern auf einen Schluss noch einen und noch einen. Er müsse darüber, je titanischer Beethoven sich jedes Mal gebe, immer wieder herzhaft lachen. Yayoi Kusamas Liebe steckte in jedem Punkt. Am liebsten hätte sie die ganze Welt mit ihren Polkadots überzogen, lesen wir im Tagesspiegel über die Künstlerin, die jetzt mit 97 Jahren gestorben ist. Sie bedeckte einfach alles mit Punkten. Skulpturen, Kleider, Bilder, Poster, Ausstellungsräume, Landschaften, Tiere, Menschen und Pflanzen. Der Erfolg kam spät für Yayoi Kusama. Erst jenseits der 60 wurde sie wahrgenommen, mit über 80 Jahren dann zum globalen Phänomen, so die Frankfurter Rundschau. Noch ein kurzer Blick in die Welt. Kehrt die Romantik durch das Prinzip der künstlichen Verknappung zurück? Nur an einem einzigen Tag im Jahr ist Sex erlaubt. So ist die Besprechung der Filmkomödie One Night Only überschrieben. Und wir fragen uns, was der Blattmacher der Welt geraucht hat, dass er nur eine Seite weiter titelt. Und wenn sie noch eine Currywurst drauflegen, passiert auch nichts. Und uns damit unseren Assoziationen überlässt.
Der Blick in die Feuilletons war das von Ulrike Timm. Und das war's, unser heutiges Fazit mit Eckart Rölke am Mikrofon. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.